Willkommen beim GWOP-Magazin auf Radio Lora. Wir hinterfragen für Sie Mythen des Alltags, außergewöhnliche Ereignisse oder esoterische Produkte.
Und das Thema unserer heutigen Sendung ist recht umfangreich. Es dreht sich nämlich bei uns heute alles um den Mond. Genauer gesagt, um den Vollmond und seine Einflüsse auf den Menschen. Und ich meine jetzt nicht die kulturellen Einflüsse, das ist klar, dass der Mond die hat. Zum Beispiel unser Ostertermin, der ist freilich an den Mond gekoppelt. Ich rede von den geheimnisvollen Einflüssen, die der Mond auf uns haben soll. Wir fragen heute, was ist da dran? Schlafen wir wirklich schlechter bei Vollmond? Werden bei Vollmond mehr Kinder geboren?
Oder passieren dann vielleicht mehr Unfälle oder mehr Verbrechen?
Sollte man bei Operationen auf die Mondphase achten? Lohnt sich der Kauf eines Mondkalenders? Lohnt es sich tatsächlich, sein Leben nach dem Mond auszurichten? Was sagt die Wissenschaft zum Mythos Mond?
Tja, also der Glaube an die Einflüsse des Mondes auf das Alltagsleben ist jedenfalls recht weit verbreitet. Ungefähr 90% der Deutschen sind überzeugt, dass die Mondphasen Einflüsse auf den Menschen haben. Hat jedenfalls eine Umfrage vom Berliner Forsa-Institut ergeben. Bei amerikanischen Studenten sieht es ähnlich aus. Über die Hälfte hat er gesagt, Einflüsse der Mondphasen auf den Menschen sind möglich. Und noch was, die waren sogar der Meinung, dass es sehr gute wissenschaftliche Belege für das alles gibt. Das heißt also, wenn man an Einflüsse vom Vollmond auf den Menschen glaubt, dann ist man wirklich in bester Gesellschaft.
Trotzdem gilt ja, nur weil viele von irgendwas überzeugt sind, muss es noch lange nicht richtig sein. Deswegen stellen wir heute die Frage, welche Hälfte der Studenten hatte denn jetzt recht? Die, die denkt, es gibt handfeste Belege für die Einflüsse des Mondes, oder die andere? Was sagen denn die Studien eigentlich? Ist belegt, dass der Mond auf welche Weise auch immer irgendeinen deutlich spürbaren Einfluss auf uns Menschen nimmt? Kann die Naturwissenschaft solche Einflüsse überhaupt untersuchen?
Wir wollen also mal die bekanntesten Mondeinflüsse, also die bekanntesten angeblichen Mondeinflüsse, aus wissenschaftlicher Sicht mit Ihnen zusammen unter die Lupe nehmen. Stellen wir uns erstmal kurz vor. Wir, das sind Andreas Parsch
und Ute Parsch. Als erstes stellen wir mal die Frage, was sagt denn die Physik? Sind denn Kräfte bekannt, mit denen der Mond uns beeinflusst?
Naja, schon. Also der Mond ist zum Beispiel für Ebbe und Flut verantwortlich. Und prompt heißt es, der Mond bewegt doch Wassermassen von unvorstellbarer Menge. Und der Mensch besteht zu 60% aus Wasser. Klar, der Mond hat einen Einfluss auf den Menschen. Tatsächlich?
Naja, schauen wir mal, wie groß denn diese Kräfte sind. Erstmal die Schwerkraft. Was ist Schwerkraft? Das ist eine Kraft zwischen zwei Körpern und die ist umso größer, je schwerer die beiden Körper sind. Je kleiner, je weiter sie auseinander sind. Die Stärke der Kraft nimmt sogar quadratisch mit der Entfernung ab. Der Mond ist mit 384.000 Kilometern durchschnittlichem Abstand sehr weit weg. Und deswegen ist seine Anziehungskraft auf uns, obwohl der Mond recht groß ist, sehr, sehr gering. Man kann das ausrechnen und es kommt raus, dass sie etwa 300.000 Mal kleiner ist als die Anziehungskraft der Erde. Das bedeutet ganz konkret, wenn der Mond über mir direkt im Zenit steht, dann bin ich etwa ein 300.000stel leichter, als wenn der Mond gerade auf- oder untergeht.
Also da stelle ich mir schon die Frage, spürt man sowas überhaupt?
Nein, so empfindlich ist kein Mensch und das kann man sich eigentlich ganz leicht überlegen. Alles, was passiert, ist eben, dass ich etwas weniger stark von der Erde angezogen werde. Das Gleiche passiert aber auch, wenn ich meinen Abstand zum Erdmittelpunkt vergrößere. Auch dann werde ich minimal leichter. Und um rund ein 300.000stel leichter zu werden, muss ich, auch das kann man ausrechnen, etwa 10 Meter nach oben. Jetzt gibt's aber keinerlei Mythen, die sich um Schlafstörungen im dritten Stock drehen. Einfach, weil sie nicht existieren. Und warum existieren sie nicht? Weil sich niemand der Tatsache bewusst ist, dass die Erdanziehungskraft im dritten Stock kleiner ist als im Erdgeschoss. Warum nicht? Weil es niemand merkt.
Gut, so viel zur Schwerkraft. Wie wär's denn mit der Gezeitenkraft?
Dafür muss man sich jetzt überlegen, was ist die Gezeitenkraft überhaupt? Das ist nämlich der Unterschied zwischen der Anziehungskraft an beiden Enden eines Körpers. Also beim Mensch der Schwerkraftunterschied zwischen Kopf und Füßen. Mit dieser Kraft zieht uns der Mond sozusagen auseinander. Dass diese Kraft beim Ozean ausreicht, um die Wassermassen zu bewegen, das kann man sich ganz leicht klar machen. Zwischen dem mondnächsten und mondfernsten Punkt liegt immerhin der doppelte Erdradius. Über 12.000 Kilometer. Über eine so große Entfernung variiert die Anziehungskraft des Mondes natürlich auch. Etwa um 7%. Wenn man jetzt aber drüber nachdenkt, bereits in Seen und Flüssen sieht man ja nur keine Gezeiten mehr. Und in Ihrer Badewanne daheim, die ja etwa so groß ist wie Sie, haben Sie garantiert noch nie Gezeiten beobachtet.
Nee, Ebbe und Flut gibt's da bloß, wenn ich ein bisschen rumplansche. Aber gut, spätestens an dieser Stelle sollten man schon ernsthafte Zweifel an dem Argument mit den Schwer- und Gezeitenkräften vom Mond bekommen? Aber rechnen wir das lieber nochmal ganz genau nach, um es nochmal deutlich zu machen.
Nehmen wir einen Beispielmensch, etwa 2 Meter groß, 70 Kilogramm schwer.
Ziemlich dürr.
Die Gezeitenkraft vom Mond auf diesen Menschen ist also der Unterschied der Anziehungskraft am Kopf dieses Menschen und seinen Füßen, also etwa 2 Meter vom Mond weiter weg. Als Ergebnis kommt raus, dass der Mond ungefähr so stark an unserem Beispielmenschen zieht, wie ein Gewicht von 2,5 Nanogramm. Das ist ungefähr so schwer wie eine einzige Körperzelle. Es leuchtet irgendwo ein, dass das wirklich niemand spüren kann.
Ach, das käme jetzt auf die Körperzelle an. Aber nein, das stimmt schon. 2,5 Nanogramm, das merkt kein Mensch. Es gibt noch einen anderen wichtigen Grund, warum wir sowas unmöglich merken können. Absolut alle Körper in unserer Umgebung üben auf uns Schwerkraft und damit auch Gezeitenkräfte aus. Stehen wir direkt neben einem Menschen, so übt dieser, je nach Gewicht, eine Gezeitenkraft auf uns aus, die ungefähr 80.000 Mal so groß ist wie die vom Mond. Aber unter uns gesagt mal, sagen Sie das nicht Ihrer Freundin. Die kriegt das bestimmt in den falschen Hals, wenn sie hört, dass sie 80.000 Mal so viel Kräfte ausübt wie der Mond, der viel größer ist.
Bedeutet im Klartext, wenn wieder jemand die Gezeitenkräfte des Mondes beim Haareschneiden ins Spiel bringt, was antworten Sie dann? Genau, die Gezeitenkräfte des Mondes sind mindestens um einige 10.000 Mal kleiner als die Gezeitenkräfte, die die Friseuse während des Haareschneidens auf sie ausübt.
Besonders wenn die Friseuse fett ist.
Und damit sind diese Einflüsse des Mondes offenbar vernachlässigbar klein.
Also, es sollte endgültig klar sein, diese Begründung für Mondeinflüsse, also das mit der Gezeitenkraft, selbst wenn man es öfters hört, das kann überhaupt nicht stimmen.
Und genauso falsch ist auch noch eine andere relativ verbreitete Vorstellung, nämlich die, dass der Vollmond eine stärkere Gezeitenkraft haben soll als der Mond zu anderen Mondphasen. Auch das stimmt nicht. Das stammt aus einer Zeit, als man eigentlich nicht so genau gewusst hat, wie die Mondphasen entstehen. Heute kennen wir die Bewegungen von Erde und Mond sehr genau und wissen, dass die Mondphasen nur deshalb zustande kommen, weil wir mal mehr und mal weniger von der beschienenen Seite des Mondes sehen.
Die Anziehungskraft des Mondes auf die Erde schwankt doch, weil der Abstand vom Mond zur Erde schwankt. Immerhin bewegt sich der Mond auf einer Ellipsenbahn. Viele Leute sind bestimmt stolz darauf, wenn sie das überhaupt wissen. Und da heißt, der Mond ist mal weiter weg von der Erde und mal näher dran. Hat das irgendeinen Einfluss?
Es ist natürlich richtig, dass der Mond auf einer elliptischen Umlaufbahn ist. Deswegen kommt es ja auch oft als Begründung für diese geheimnisvollen Mondkräfte. Aber das Problem ist, die Schwankung mit dem Abstand hat eine andere Periode als die der Mondphasen. Zwischen zwei Durchläufen zum erdnächsten Punkt, also bis der Mond wieder im erdnächsten Punkt ist, dauert es 27,5 Tage. Die Zeitspanne von Vollmond zu Vollmond dagegen, das sind 2 Tage mehr, 29,5 Tage. Und das bedeutet, dass nicht immer dann die größte Anziehungskraft vom Mond kommt, wenn der Mond gerade voll ist. Die größte Annäherung und damit die größte Anziehungskraft kommt bei allen möglichen Mondphasen vor.
Also fassen wir mal zusammen. Dem Mond werden alle möglichen Einflüsse auf den Menschen nachgesagt. Erklärt, in Anführungsstrichen, wird das manchmal mit Gezeitenkräften oder Schwankungen der Anziehungskraft. Aber wenn man das alles wirklich nachrechnet mit den sehr gut bekannten physikalischen Gesetzen, dann kommt raus, das haut nicht hin. Die Einflüsse der Kräfte sind viel, viel zu klein. Also um kurz zu sagen, die Physik hat keine bekannten Kräfte, die solche Mondeinflüsse auf uns Menschen erklären könnten.
Jetzt kann ich natürlich gemein sein und fragen, vielleicht gibt es hier eine total unbekannte Kraft. Etwas, was die Physik halt heute noch nicht kennt. Wie soll die Wissenschaft sowas auch ausschließen? Man könnte ja in ein paar Jahren was entdecken, was die Einflüsse erklärt.
Ja, könnte man. Muss man aber nicht. Aber könnte man. Und bis dahin können die Wissenschaftler aber nicht nur warten, sondern sie können eins machen. Sie können nach den Einflüssen wirklich suchen. Und nur, wenn man da tatsächlich irgendwas misst, dann müsste man anfangen, sich irgendwas zu überlegen, woher das denn kommt.
Das heißt also, genau das ist die Frage, die wir jetzt in der Sendung als nächstes stellen. Es gibt eine ganze Menge Studien zum Thema Mondeinflüsse. Und in denen müsste man ja dann die Einflüsse des Mondes nachweisen können, wenn es sie gibt. Lassen sich die Einflüsse des Mondes auf uns Menschen tatsächlich nachweisen? Gibt es zwischen den Mondphasen tatsächlich messbare Unterschiede? Und wir fangen an mit folgender Frage.
Werden denn bei Vollmond wirklich mehr Kinder geboren?
Das ist ein besonders leicht zu überprüfender Mythos über den Mond. Man muss nämlich einfach nur zählen. Man zählt die Geburtstage, die holt man sich aus den Einwohnermeldeämtern und sucht dann in den Daten nach Häufungen bei Vollmond. Und weil das so einfach ist, haben es gleich mehrere Wissenschaftler gemacht. Auch Wissenschaftler haben es gerne einfach.
Und das ganz besonders in Österreich. Da haben die Herren Waldhor und Heidinger nämlich über 2,7 Millionen Geburten untersucht. Und in den ganzen Daten haben sie keinerlei Zusammenhang gefunden zwischen Mondphase und Häufigkeit von den Geburten.
Eine sehr große Arbeit stammt auch von Oliver Kuss. Der hat sogar über 4 Millionen Geburten untersucht. Sämtliche Geburten aus Baden-Württemberg aus den Jahren 1966 bis 2003. Auch hier war es absolut eindeutig. Kein Zusammenhang zwischen Mondphasen und Geburtenzahl besteht. Aber diese Studie zeigt was anderes, nämlich wie genau solche Studien eigentlich messen. Er hat nämlich Häufungen entdeckt, die sonst niemand auf der Rechnung hatte. Er hat unter anderem eine Häufung entdeckt von Geburten im September, also 9 Monate nach dem Weihnachtsurlaub. Es ist klar, wo die herkommt.
Ach ja.
Eine andere Häufung hat er noch entdeckt und da war es schon schwerer drauf zu kommen, wo die herkommt. Nämlich, dass am Wochenanfang etwas mehr Kinder geboren werden als an den anderen Tagen. Das liegt an den künstlich eingeleiteten Geburten, die, wenn es nicht unbedingt ein Notfall ist, nicht am Wochenende durchgeführt werden. Die Kinder werden dann am Anfang der Woche geholt und das führt zu diesen minimalen Häufungen am Wochenanfang, die gemessen worden sind.
Aber die beiden Effekte, mehr Geburten im September, mehr am Wochenanfang, die sind so schwach, dass sie im Alltag überhaupt nicht auffallen. So einen Mythos gibt's nicht. Aber in der Studie wurde es trotzdem gefunden. Und genau das zeigt, dass solche Studien mühelos in der Lage wären, einen Zusammenhang zwischen Geburtenzahl und Vollmond zu finden. Sie haben aber keinen gefunden, also gibt es so einen Zusammenhang auch nicht.
Und es ist nicht, weil in Europa irgendwas kaputt ist. Wir haben weltweit das gleiche Bild, weil natürlich auch in anderen Ländern solche Studien durchgeführt worden sind. Die größte stammt aus USA mit über 45 Millionen untersuchten Geburten. Und was kam raus? Keine Häufung der Geburten bei Vollmond. Egal, was Ihnen Krankenschwestern oder Hebammen so erzählen. Also dieser Einfluss des Mondes existiert einfach nicht. Was kommt als nächstes?
Nochmal in die Klinik. Aber diesmal nicht zur Geburt, sondern unter das Messer. Die Frage ist diesmal, beeinflussen die Mondphasen denn Operationen? Gibt es zum Beispiel mehr Komplikationen bei Vollmond oder so?
Auch nicht. Auch hier gibt es etliche Studien mit mehreren tausend Patienten. Kühnel und Herzog haben zum Beispiel 2.500 Operationen im Hinblick auf die Mondphase untersucht. Und das Ergebnis war: kein Einfluss der Mondphase auf die Komplikationen bei Operationen oder auf die Überlebensraten.
Auch zu dem Thema gibt es übrigens einen Beitrag aus Österreich. An der Uniklinik Graz hat man 15.000 Operationen untersucht. Man hat aber wieder festgestellt, zu keiner Mondphase gibt es irgendeine signifikante Erhöhung der Sterberaten oder von Komplikationen. Nicht mal eine Tendenz in die Richtung war irgendwie erkennbar. Die Autoren der Studie sagen deswegen auch:
Unsere Untersuchungen weisen darauf hin, dass die behaupteten Zusammenhänge zwischen Mondphasen und Operationskomplikationen durch Beobachtungen nicht bestätigt werden konnten und damit als Aberglaube zu betrachten sind.
Das war dann also wieder nichts. Nächstes Thema. Und dazu gab es doch zuletzt vielversprechende Meldungen. Lies doch mal vor, was der Spiegel gerade geschrieben hat.
Forscher haben nachgewiesen, dass der Mondzyklus die Nachtruhe messbar beeinflusst. Nun ist wissenschaftlich belegt, was viele Menschen aus der eigenen Erfahrung kennen. Wenn der Mond weiter zunimmt, sinkt die Schlafqualität. Also Vollmond und Schlafqualität, was ist da dran?
So, das müssen wir jetzt erstmal etwas genauer erklären. Wird es ein bisschen wissenschaftlich. Der Anlass der Meldung war eine neue Schlafstudie. Diesmal nicht aus Österreich, sondern aus der Schweiz. Da hat der Schlafforscher Christian Kaujochen nämlich insgesamt 33 Teilnehmer in seinem Schlaflabor gehabt. Für irgendeine Untersuchung hatte mit dem Mond eigentlich erstmal nichts zu tun. Aber hinterher hat er dann die vorhandenen Daten einfach nochmal nach den Mondphasen aufgedröselt. Er hat also die Nächte genommen, in denen er Probanden gemessen hat, geguckt, wann die Schläfer da waren, nach Mondphasen sortiert und das Ganze in 3 Gruppen eingeteilt. Vollmond, Neumond und der Rest. Und von den Teilnehmern dieser 3 Gruppen hat man dann alle möglichen Messwerte verglichen, was mit Schlaf zu tun hat. Zum Beispiel die subjektive Schlafqualität oder die gesamte Schlafdauer in der Nacht oder wie lange haben die gebraucht, um einzuschlafen oder die Melatoninwerte und dies und das halt. Und als Ergebnis kam raus, Obacht, immerhin 6 von 17 Werten in der Vollmondgruppe haben sich signifikant unterschieden von denen in den anderen Gruppen. Da staunt ihr, was?
Das klingt ja jetzt schon so, als wäre der Einfluss des Mondes auf den Schlaf damit bewiesen.
Ja, so wird es in den Meldungen auch dargestellt. Aber so einfach ist es halt auch wieder nicht. Ein Beweis muss nämlich zu dem passen, was man vorher behauptet hat. Und das ist ja nicht so richtig der Fall. Die Schlafstörungen, die der Herr Kaujochen gemessen hat, sind nämlich viel zu klein. Die Vollmondgruppe hat im Schnitt gerade mal 5 Minuten länger zum Einschlafen gebraucht als die anderen. Und sie haben 20 Minuten weniger geschlafen pro Nacht. Naja. 5 Minuten später eingeschlafen, 20 Minuten kürzer geschlafen. Kein Mensch, der am nächsten Morgen über Schlafstörungen jammert, redet von 5 Minuten oder 20 Minuten. Solche kleinen Unterschiede, darüber regt sich im Alltag kein Mensch auf. Also was immer Kaujochen da gemessen hat, das passt nicht zu dem, was man landläufig über Schlafschwierigkeiten bei Vollmond erzählt. Auch wenn die Presse es behauptet. Die Zahlen aus der Studie sind einfach im Alltag überhaupt nicht relevant.
Außerdem gab es ältere und erheblich größere Studien, die den Ergebnissen von Karjochen widersprochen haben.
Ja, und wieder mal schlagen hier die Österreicher zu. Denn die Herren Klösch und Zeitelhofer haben 2003 nach solchen Mondeinflüssen auf die Schlafqualität gesucht. Und zwar mit viel mehr Teilnehmern. Die beiden hatten insgesamt 5000 Teilnehmernächte zum Auswerten. Von über 400 verschiedenen Teilnehmern. Ungefähr die Hälfte von denen hatte bekanntermaßen Schlafstörungen, die andere Hälfte nicht. Ausgewertet hat man damals einfach Tagebucheinträge. Also was die Teilnehmer subjektiv von ihrem Schlaf gehalten haben. Irgendeinen Zusammenhang mit dem Vollmond hat man nicht gefunden. Keinen einzigen signifikanten Unterschied zwischen Vollmond und den anderen Mondphasen. Keine Unterschiede bei den Gesunden, bei den Schlafgestörten, bei den Männern, bei den Frauen. Gar nichts. Im Gegenteil. Ein Viertel der Teilnehmer hat sogar gesagt, dass die Vollmondnächte die waren, wo sie am besten geschlafen haben.
Wenn man so widersprüchliche Ergebnisse hat, dann ist es das Vernünftigste, einfach nochmal genauer hinzuschauen. Und genau das haben jetzt Wissenschaftler vom Münchner Max-Planck-Institut gemacht. Ihre Ergebnisse haben sie gerade jetzt vor ein paar Wochen veröffentlicht. Brandneu sozusagen.
Genauso wie Karjochen haben auch die Forscher und Martin Dresler bereits vorhandene Daten ausgewertet. Und auch sie haben nicht nur Tagebücher ausgewertet, sondern EEG-Datensätze. Nur eben sehr viel mehr als Karjochen.
Der hatte nämlich nur 33 Teilnehmer. Und da ist man natürlich vor rein zufälligen Schwankungen nicht sicher. Habe ich wenige Teilnehmer in einer Studie, dann habe ich auch ein größeres Risiko, dass ein zufälliger Ausreißer in den Werten zu viel Gewicht kriegt. Die Menschen sind ja schließlich nicht alle gleich. Und das heißt, wenn ich da messe und die Gruppen sind nicht von vornherein ganz gleichwertig zusammengesetzt, dann kann das meine Ergebnisse stören.
Und Martin Dresler und Kollegen haben sich auch die Daten von der Karjochen-Studie nochmal angeschaut. Und dabei ist ihnen genau so eine nicht ganz gleichmäßige Zusammensetzung der Gruppen aufgefallen. In der Vollmondgruppe waren im Vergleich zur Neumondgruppe nämlich fast dreimal so viele ältere Menschen. Und es ist längst nachgewiesen in vielen Studien, dass ältere Menschen einfach schlechter schlafen als jüngere. Das heißt, in der Vollmondgruppe war schon allein aus Altersgründen ein Trend zu schlechterem Schlaf zu erwarten.
Solche Zufallsergebnisse vermeidet man am besten mit großen Gruppen. Der Wissenschaftler weiß, dass Studien mit großen Teilnehmerzahlen von der Statistik her zuverlässiger sind. Sie gelten als die feineren Messinstrumente.
Und deshalb haben Dresler und Co. nun Schlafdaten von über 1000 Leuten aus über 2000 Nächten hergenommen. Und prompt haben sie keinen statistisch belegbaren Zusammenhang zwischen Schlaf und den Mondphasen gefunden.
Mehr noch. Im Rahmen der Untersuchungen hat man auch etwas Literaturrecherche gemacht. Man wollte einfach mal einen Überblick haben über alle bisherigen Ergebnisse zum Thema. Und das Team hat dabei noch weitere, unveröffentlichte Analysen gefunden. Insgesamt 20.000 Schlafnächte. Und auch in diesen hatten die jeweiligen Forscher keinen Einfluss des Mondes auf den Schlaf gefunden. Das Ergebnis dann aber als langweilig empfunden und einfach nie veröffentlicht.
Tja, die Beweislage für das Fehlen eines Einflusses des Vollmondes auf den Schlaf ist also überwältigend gut.
Und noch was. Öfters hört man in solchen Diskussionen, dass es vielleicht Menschen gibt, die einfach besonders empfindlich sind für den Vollmond und den Einfluss auf den Schlaf. Und dass das in solchen großen Studien dann untergehen würde, wenn es nur einige wenige Teilnehmer betreffen würde. Das stimmt aber nicht. Gerade wenn das so wäre, würde man das in kleinen Studien nicht nachweisen können, weil man dann einfach überhaupt keine oder nur einzelne solche Personen in der Datenbank hat. Gerade solche Sachen würde man überhaupt erst in großen Studien mit vielen Teilnehmern nachweisen können. Das ist also kein Einwand dagegen, dass man sowas mit größeren Studien besser nachweisen könnte. Zusammenfassend lässt sich also sagen, wir dürfen aus wissenschaftlicher Sicht definitiv weiterhin völlig ruhig schlafen bei Vollmond.
Kommen wir lieber zum anderen Thema. Gewalt. Wie sieht's denn mit einem Zusammenhang zwischen Mondphasen und Gewalttaten aus?
Auch schlecht. Dafür hat man für Studien die Anrufe bei der Polizei und bei Notrufdiensten ausgewertet. Und zwar nicht gerade wenig. Wir reden von mehreren 10.000 Notrufen. 14.000 wegen Einbrüchen, 6.000 wegen Überfällen, 2.000 wegen Vergewaltigung und immerhin 82.000 wegen häuslicher Gewalt. Eine wirklich gigantische Datenbasis. Und mit dieser Datenbasis kann man wieder wöchentliche und jahreszeitliche Schwankungen hervorragend nachweisen. Aber keinerlei Zusammenhänge, Sie ahnen es, mit der Mondphase.
Tja, so viel Gewalt und wieder keinen Mondphasenzusammenhang. Aggressiver sollen die Menschen bei Vollmond übrigens auch sein, angeblich. Und auch das wurde untersucht. Verglichen hat man dafür zum Beispiel die Fouls beim Eishockey über eine gesamte Saison hinweg. Oder Ausschreitungen in Gefängnissen. Oder auch nur durch Lehrer gemeldetes Fehlverhalten von Schülern. Und anders als man so behauptet, hat sich auch in all diesen Untersuchungen keinerlei Häufung beim Vollmond gezeigt.
Denken Sie sich was aus, man hat wirklich alles untersucht. Eisenbahnunglücke, Flugzeugabstürze, Großfeuer, Minenunglücke, Explosionen, Entführungen, Anschläge, Massenkarambolagen und Havarien. Und das Fazit ist, Sie ahnen es, kein Zusammenhang zwischen Mondlauf und Unglücksfällen.
Ist ja fast schon tragisch. Also, um es mal ganz klar zu sagen, anders als es der Volksglaube oft sieht, bestätigen selbst größte Studien, also die schärfsten Messinstrumente, die vermuteten Zusammenhänge nicht. Wir messen einfach keine der behaupteten Auswirkungen. Und diese Aussage ist dann ganz unabhängig von der Frage, wie denn solche Einflüsse überhaupt zustande kämen. Die Frage nach dem Wie wird mit dem Fehlen der Auswirkungen überflüssig.
Man kann es nicht anders sagen. Nach allen wissenschaftlichen Ergebnissen existiert kein Einfluss des Mondes auf das menschliche Verhalten. Trotzdem, das haben wir gesehen, ist der Glaube an solche Einflüsse weit verbreitet. Und wir stellen die Frage, woher kommt das?
Ja, die Frage haben sich Wissenschaftler auch schon gestellt, vermutlich sogar solche aus Österreich. Und wie es bei Shakespeare schon heißt, The fault lies in us, dear Brutus, not in the world. Der Fehler liegt also bei uns. Mal schauen. Es gibt eine Menge psychologischer Effekte, die damit reinspielen. Und zusammen erklären die ziemlich gut, warum der Glaube an Mondeinflüsse so verbreitet ist. Und genau deshalb interessieren sich auch Psychologen für diese Mondmythen. Eine sehr große Arbeit zum Thema stammt zum Beispiel von Ivan Kelly, James Rotten und Roger Calver. Calver ist Astronom, Kelly und Rotten sind Professoren für Psychologie. Ein geniales Team. Und die drei haben sich lange mit den Mythen um das Thema Vollmond beschäftigt. Und wir fassen gleich mal zusammen, welche erstaunlich einleuchtenden Erklärungen die drei gefunden haben.
Wer will und Englisch kann, kann die Arbeit auch selber mal lesen. Ein Artikel dazu ist nämlich auch erschienen im Skeptical Intelligencer. Und den findet man online, wenn man googelt, The moon was full and nothing happened. Bisher haben wir gesehen, dass die Gezeitenkräfte, die oft als Ursache genannt werden, in Wahrheit viel zu klein sind, um sowas zu erklären. Und wir haben auch schon einen Blick in die Studienlage geworfen und festgestellt, das Ergebnis ist überraschend eindeutig. Die behaupteten Schwankungen, die der Volksmund sehen will, existieren überhaupt nicht, wenn man nachmisst.
Und deswegen fragen wir uns natürlich, warum trotzdem so viele Menschen den Eindruck haben, dass der Vollmond da solche Einflüsse hat. Da gebe ich mal ein Beispiel, was zunächst mal scheinbar damit gar nichts zu tun hat. Optische Täuschungen. Sie kennen doch bestimmt auch diese Bilder, wo dann verschiedene Linien drauf sind. Und man könnte schwören, dass die Linien verschieden lang sind. Und dann kommt einer mit einem Lineal, misst nach und man stellt fest, öha, die sind ja doch gleich lang. Und von solchen Täuschungen, da kann man eins lernen. Es gibt einfach manchmal Situationen, da wird unsere eigene Wahrnehmung reingelegt. Man hat einfach einen falschen Eindruck, der nicht stimmt. Das passiert auch ganz automatisch, da kann man gar nichts dafür. Und das hat was damit zu tun, wie das Gehirn im Lauf der Evolution gelernt hat, zu arbeiten.
Bei den Mythen um den Vollmond geht es uns einfach ganz genauso wie bei der optischen Täuschung. Man hat den Eindruck, da ist was. Aber wenn man nachmisst, wie in den Studien, dann ist es nicht da. Und das ist der Punkt, an dem man sich überlegen sollte, liegt der Fehler nicht doch bei mir? Habe ich mich geirrt? Nur wie? Woher kommt das? Was genau lässt uns eigentlich denken, dass der Mond diese Kräfte hat? Nicht wenige von uns haben ja tatsächlich eigene Erfahrungen schon gemacht in die Richtung. Haben mal schlecht geschlafen bei Vollmond oder hatten einen Unfall oder der Nachbar hat irgendwas erzählt, was passiert ist bei Vollmond.
Da müssen wir jetzt mal ein bisschen in unsere Psyche blicken. Es gibt nämlich schon eine ganze Reihe von bekannten Faktoren, die erklären können, warum unser Verstand manchmal Sachen sieht, die einfach nicht da sind. So halt wie bei den optischen Täuschungen. Sehen wir uns mal ein paar von diesen Gründen an. Als erstes die Medien. Klingt komisch, aber die Medien berichten oder erzählen oft relativ einseitig. Denn die leben davon, spektakuläre Neuigkeiten zu verkaufen. Eine Meldung wie vielleicht, es war Vollmond und es ist eigentlich nichts passiert. Das ist ja keine Schlagzeile.
Ein Reporter, der eine interessante Story verkaufen will, der fragt ja anders als ein Wissenschaftler. Der sucht ja gezielt nach jemandem, der ihm was Tolles erzählt. Und es findet sich immer jemand, der einen Unfall gehabt hat bei Vollmond. Und jetzt felsenfest glaubt, ja, das war der Mond.
Und nicht etwa, weil er nicht schnell Auto fahren kann.
Und er findet auch immer jemanden, der ihm erzählt, was der Nachbar wieder Verrücktes getrieben hat. Wer von uns hat eigentlich keinen verrückten Nachbarn?
Ja, also unser verrückter Nachbar ist 24/7 verrückt, das hat der Mond auch keinen Einfluss.
Jedenfalls Talkshows, Spielfilme, Dokumentationen, die sind voller Storys, was eigentlich beim Vollmond alles so passiert ist. Damit man solche Sendungen nicht machen könnte, dass man die nicht vollkriegt, da dürfte ja beim Vollmond überhaupt nichts passieren. Und das wäre ja dann wirklich wieder seltsam. Das wäre dann tatsächlich wieder ein Einfluss des Vollmondes.
Und natürlich weiß jeder, behauptet jedenfalls, dass man ja gar nicht alles glauben darf, was man im Fernsehen so hört oder in der Zeitung liest oder gar im Internet findet. Nur, das nützt uns nichts. Denn die psychologische Wirkung, das Unbewusste, das ist trotzdem da. Und zwar, weil einfach die Gegenargumente nie gebracht werden. Es gibt keine Talkshows, Spielfilme oder Dokus, die erzählen, was alles Schlimmes bei Halbmond oder Neumond passiert. Habe ich jedenfalls noch nie irgendwo gesehen. Und die ständige Wiederholung vom Vollmond, das führt dazu, dass sich diese Geschichte so langsam im Hinterkopf festsitzt.
Und schon ist es passiert. Sachen, die wir immer wieder unwidersprochen hören, die deuten wir als Allgemeinwissen. Und prompt, unbewusst, werden solche Zusammenhänge einfach als plausibler eingestuft. Wir hinterfragen weniger und überschätzen auch prompt die Häufigkeit von solchen Ereignissen.
Gerade beim Mond gibt es noch ein spezielles Problem. Denn selbst wenn kein Wissenschaftler bereit ist, solche Behauptungen irgendwie zu belegen, irgendeinen sogenannten Experten, in Anführungsstrichen, den findet der Journalist immer. Meistens ist es dann sogar ein Astrologe, der nur zu gern bereit ist, die Zahlen zu liefern. Denn Astrologen, die heizen den Glauben an diese Mondeinflüsse gerne ein bisschen an. Als angeblich sichtbaren und bekannten Beleg für astrologische Einflüsse. Naja, aber es ist halt gut fürs Geschäft.
Er spricht mir ein bisschen über lange Traditionen, altes Wissen und beschwört ein Leben im Einklang mit der Natur. Und schon hat man einen wirksamen Lockvogel für ein lukratives Geschäft.
Und das Geld regiert auch die Welt. Aber ist es denn wirklich so mit dem alten Wissen? Sind diese Mythen über die Kräfte des Vollmonds tatsächlich so alt? Und selbst wenn, bringt es irgendwas, belegt das irgendwas, beweist das irgendwas, wenn es denn solches altes Wissen ist?
Zuerst mal zur ersten Frage, ja? Nicht selten. Überhaupt nicht selten ist dieses vielbeschworene alte Wissen überhaupt gar nicht so alt, wie es uns verkauft wird. Nehmen wir als Beispiel mal die Schlafstörung bei Vollmond. Da stellt man fest, in der guten alten Zeit hat man das ganz anders gesehen. Da hatte der Mond ein ganz anderes Image. Ich zitiere mal aus einem relativ bekannten Lied, der Volksweise vom guten Mond. Das kennen Sie bestimmt. Da heißt es, leucht freundlich jedem Müden in das stille Kämmerlein und dein Schimmer gieße Frieden ins bedrängte Herz hinein.
Oh, wie schön.
Ja, aber vor allen Dingen sieht man hier, das Mondlicht hat hier eine beruhigende Wirkung. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man eben heute nachsagt.
Ja, da hat sich so altes Wissen schnell geändert. Anderes Thema, Mondkalender. Die berufen sich auch gern mal auf altes Wissen. Aber genauso wie bei den Schlafstörungen wollen wir schon mal nachfragen, stimmt das denn überhaupt? Und lohnt sich denn der ganze Aufwand? Kriegt man was für sein Geld, wenn man so einen Mondkalender kauft? Holger von Rybinski hat für uns einen echten Fachmann für dieses Thema interviewt, nämlich den Kulturwissenschaftler Dr. Helmut Groschwitz. Der hat sich in seiner Doktorarbeit mit den historischen Wurzeln dieser Produkte beschäftigt.
Wie wir schon eben gehört haben, werden dem Mond allerlei geheimnisvolle Kräfte zugeschrieben. Erneut populär sind auch Mondkalender, die Tipps zum Säen, zum Abholzen oder für andere Aktivitäten geben. Menschen werden eingeteilt nach Mondtypen, Mondzeichen, den Mondphasen zugeordnet sind Aktivitäten, die zu empfehlen sind oder von denen abzuraten ist. Die Autoren berufen sich dabei auf überliefertes Erfahrungswissen, von Generation zu Generation weitergegeben. Der Mond scheint nicht nur hell, er überstrahlt alles, was wir tun, so scheint es. Dr. Helmut Groschwitz ist Volkskundler und Germanist und Autor des Buches Mondzeiten. In diesem setzt er sich wissenschaftlich mit diesen Mondkalendern auseinander. Wir wollen ihm ein paar Fragen stellen, um herauszufinden, was von Mondkalendern zu halten ist. Herr Dr. Groschwitz, herzlich willkommen beim GWOP-Magazin. Schön, dass Sie Zeit haben. Auch für das kommende Jahr werden wieder Mondkalender in den Buchhandlungen angeboten. Seit wann gibt es denn diese Kalender eigentlich?
Mondkalender gibt es verschiedene Wellen. Es ist die Frage, was verstehe ich unter Mondkalender? Es ist erstmal ein Kalender, der eben in Beziehung gesetzt wird mit Mondregeln. So diese Mondkalender, die jetzt sehr beliebt sind, meistens so nachtblau eingefärbt, sind eigentlich vor allem seit den frühen 1990er Jahren verbreitet. Davor gab es schon mal eine Mondkalenderwelle, so in den 1980ern war das sehr beliebt. Und es gibt aber eben jeweils auch frühere Kalender, wo eben Mondregeln auftauchen. Wobei die sich dann jeweils natürlich auch unterscheiden.
Eine bekannte Autorin von Büchern zu diesem Thema beschreibt, sie sei von frühester Kindheit an mit Wissen um Mondmythen aufgewachsen. Dieses Wissen sei ja von ihrem Großvater weitergegeben worden. Und dann schreibt sie weiter, für sie zähle nur eines, und ich zitiere, wenn sich auch nur eine Person diese naturgegebenen Sache annimmt, dann bleibt ein altes Wissen lebendig, das sich über Jahrhunderte durch Weitererzählen, Ausprobieren und Anwenden gehalten hat und das gerade heute von großem Wert sein könnte. Jetzt würde mich aber schon interessieren, wird hier wirklich jahrhundertealtes Wissen weitergegeben?
In dieser Form ist es falsch. Dazu muss man sagen, dass diese Kalender, die jetzt seit den 1990er Jahren eben sehr beliebt sind, sich tatsächlich aus verschiedenen Quellen speisen. Es sind zum einen sehr unterschiedliche, oft widersprüchliche Mondregeln, die sich längere Zeit zurückverfolgen lassen. Es sind aber auch eben Elemente mit aufgenommen worden, die von Maria Thun stammen. Also zum Beispiel diese Zuordnung des Mondes in den verschiedenen Tierkreiselementen, dann eben zu Wurzelblüte, Blatt und Frucht. Und manche Aussagen, die jetzt in diesen neueren Mondkalendern auftauchen, sind eigentlich vor 1991 gar nicht belegt. Man kann sagen, frei erfunden. Also von daher sind diese Mondkalender eigentlich eine sehr geschickte Zusammenfassung aus ganz unterschiedlichen Quellen. Das Interessante ist, wenn man sich anschaut, ja, was wird hier als angeblich altes Bauernwissen deklariert, dann merkt man, dass zum Teil auch Fehler sich eingeschrieben haben. Ein Fehler beruht zum Beispiel auf der Verwechslung von Tierkreiszeichen und Sternbildern. Und das, was sich natürlich vor allem beobachten lässt, es gibt kein einheitliches System. Also wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt wirklich ein altes Wissenssystem, das hier immer wieder weitergegeben wurde, das sich durch Erfahrung stützt, dann müsste im Grunde genommen man immer wieder zu denselben Aussagen kommen. Aber stattdessen haben wir eben sehr widersprüchliche Aussagen und wir haben auch zwei unterschiedliche Mondkalendersysteme, eins eben nach dem Tierkreis, eins nach den Sternbildern. Das heißt, wenn sich zwei Nachbarn über einen Gartenzaun unterhalten, beide verwenden einen Mondkalender, aber einen unterschiedlichen Mondkalender, kann sein, dass der eine sagt, heute ist ein wunderbarer Tag, um die Tomaten zu setzen, dann sagt der andere, bloß nicht. Da kriegen sie nur Blätter und keine Früchte.
Sie haben ja auch gesagt, teilweise gab es dann schon Vorläufer und Sie haben Maria Thun den Namen genannt, aber wer waren noch die Verfasser dieser ersten Kalender und wer waren die ersten Abnehmer? Waren das alles Bauern oder?
Also soweit ich das jetzt die Quellen zurückverfolgen konnte, eben von den Mondkalendern, bin ich eigentlich bei den mittelalterlichen Aderlasskalendern gelandet. Also die mittelalterliche Medizin baute sehr stark darauf auf, dass der Stand der Gestirne am Himmel berücksichtigt wird. Auch das kein Erfahrungswissen, sondern ein spekulatives Weltbild. In dem Fall auch theologisch begründet, dass sozusagen hier die himmlischen Einflüsse über die Planetensphären vermittelt, letztendlich über den Mond als nächststehenden Planeten eben hier einen Einfluss auf die Erde haben. Von daher eben auch kein bäuerlicher oder populärer Kontext, sondern das, was zu der Zeit eben noch als Gelehrtenwissen galt. Dahinter steckt auch so die Vier-Säfte-Lehre, steckt auch die Vier-Elemente-Lehre. Es kamen dann eben vor allem auch noch Aussagen zu landwirtschaftlichen Fragen hinzu und teilweise eben auch über den medizinischen Aspekt zur Körperpflege. Von daher gab es tatsächlich also einen allerersten Boom von Mondregeln in populären Kalendern im 17. Jahrhundert. Wobei auch da letztendlich kein durchgehendes System zu beobachten ist. Das Interessante ist halt, aus den populären Kalendern wurden die Mondregeln dann so Mitte 18. bis Mitte 19. Jahrhundert langsam verdrängt, weil eben letztendlich sich natürlich hier das Weltbild verändert hat, also weg hier von einem theologischen Weltbild hin zu einem naturwissenschaftlichen Weltbild. Und da wurden eben dann diese Mondregeln als Aberglaube tituliert. Interessanterweise auch jetzt ungefähr in dieser Zeit, also frühes 19. Jahrhundert, fangen jetzt aber andere Wissenschaftler an, eben genau solche Sachen aber zu sammeln, weil sie eben auch fälschlicherweise der Meinung war, dass hier ein uraltes Wissen sozusagen noch seine letzten Spuren hinterlassen hat. Und dann fängt im Grunde genommen im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert, fängt eigentlich eine Innovationswelle an, wo jetzt über verschiedene Medien, zum Beispiel astrologische Kalender, eben jetzt diese Mondregeln wieder sehr stark popularisiert werden. Wir haben so bis ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts sind diese Mondregeln in den Kalendern eigentlich von Astrologen geschrieben worden. Dann später im 19. Jahrhundert entstand diese Idee, das sei angeblich so ein bäuerliches Erfahrungswissen. Das stimmt nicht, sondern es wurde einfach das, was aus alten Kalendern stand, wurde zusammengeschrieben, wurde zusammengeworfen und dann jetzt wieder mit diesem Etikett versehen, altes Bauernwissen. Mhm. Es lässt sich im Grunde genommen keine Quelle finden, dass tatsächlich hier Aufzeichnungen gemacht wurden, sondern das Ganze stammt eben aus astrologischen Modellen, die jetzt vor allem darauf geachtet haben, ist alles schön stimmig, ist alles schön symmetrisch, sind alle Elemente beteiligt.
Wenn Sie sagen, dass das kein Erfahrungswissen ist und teilweise sich auf astrologische Prinzipien beruht, dann stimmt es also nicht, dass die Regeln, die da besagen, dass bei Vollmond geschlagenes Holz eine bessere Qualität hat, das stimmt also nicht.
Die Geschichte mit der Holzschlägerung ist eigentlich auch ganz interessant. Man hat sich im 18. Jahrhundert eben sehr stark natürlich auch dafür interessiert, wie kann ich besser mit dem Wald umgehen. Weil wir haben tatsächlich in Mitteleuropa im 18. Jahrhundert eine Phase, wo sehr wenig Wald noch stand, weil ein ziemlicher Raubbau am Wald getrieben wurde. Im 18. Jahrhundert entsteht deswegen letztendlich auch die moderne Forstwirtschaft. Es entsteht letztendlich auch dieses Konzept der Nachhaltigkeit. Und man hat schon im 18. Jahrhundert eben verschiedene Versuche gemacht, ob eben hier zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Holzqualitäten zu beobachten sind. Die Geschichte mit dem Mond hat man sehr schnell fallen lassen, hat gesehen, das hat keinen Einfluss. Was man dann später stärker verfolgt hat, war eben der Aspekt der Winterschlägerung. Das heißt, dass das Holz eben nicht im Sommer, sondern im Winter geschlagen wird, weil eben viele Baumarten im Winter am wenigsten Saft haben. Aber auch spätere Versuche, die jetzt seriös durchgeführt wurden, zeigen, also es gibt keinen Einfluss des Mondes auf die Holzqualität.
Mal was anderes. In einem Kinderbuch über Astronomie, das in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum entstanden ist, steht in einem Kästchen Leben nach dem Mondkalender, dass Bauern oft heute noch ihre Aussaattermine nach Mondkalendern ausrichten, also wieder so etwas Ähnliches. Sie pflanzen, wenn der Mond zunimmt, und fällen die Bäume, wenn der Mond abnimmt, da das Holz dann trockener ist. Wenn, wie Sie sagen, solche falschen Inhalte vermittelt werden und das in einem Kinderbuch, das in Zusammenarbeit mit einem renommierten Museum wie dem Deutschen Museum entstanden ist, fördert sowas dann den Aberglauben von Kindern?
Gut, sowas taucht immer wieder auf. Was halt wirklich schade ist, das ist, dass ein renommiertes Museum letztendlich sowas aufgreift. Das ist allerdings tatsächlich eine Schwäche, die sich öfters aber beobachten lässt, wenn hier Technikmuseen oder naturwissenschaftliche Museen sich in den Bereich der Kulturgeschichte begeben und dann aber, ich sag mal, nicht ausreichend bei Kulturwissenschaftlern auch sich informieren.
Okay, und bei so einem Aberglauben, der ja dann auch vermittelt wird, wenn jetzt, was ich im Friseur sagt, er schneidet die Haare nach dem Mondphasen, ein erwachsener Mensch, von wem hat er das? Ist das auch was vermittelt wurde oder ist das auch wieder eine neue Mode, die in den letzten Jahren kam?
Bei meinen Recherchen hatte ich mir ja auch viele Mondkalender besorgt und habe dann eben auch verglichen. Es sind eigentlich immer dieselben Aussagen. Und gerade was das Haareschneiden betrifft, gibt es sehr unterschiedliche Aussagen. Für die einen ist die Mondphase wichtiger, für die einen ist das Tierkreiszeichen wichtiger, unabhängig von der Mondphase. Also auch da kann man im Grunde genommen jederzeit zum Friseur gehen und es ist bestimmt ein guter Termin dabei.
Waren die Menschen schon immer mondgläubig und woher kommt der Mythos beispielsweise, dass Vollmond schlaflos macht?
Im Moment würde ich sagen, das ist eine Aussage, sehr stark aus dem 20. Jahrhundert. Interessanterweise aber zum Beispiel auch zu finden ist, das ist ja eben auch, wie wird Mondlicht oder wie wird die Mondwirkung eben beschrieben oder wie wird auch davor gewarnt. Mhm. Und ich habe zum Beispiel von Franz Graffer von Schönwert, auch ein Volkskundler im 19. Jahrhundert, so ein paar schöne Stellen gefunden, wo eben zum Beispiel davor gewarnt wird, dass man im Mondlicht schläft. Oder dass man zum Beispiel seinen Kahn nicht im Mondlicht stehen lassen soll, keine Wäsche auf der Leine im Mondlicht stehen lassen soll, weil dann eben das Material kaputt geht. Also da ist eigentlich letztendlich so eine Aussage, dass Mondlicht eben etwas sehr Schädliches ist.
Herr Dr. Roschwitz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Also, nicht überall, wo altes Wissen draufsteht, ist auch altes Wissen drin.
Aber das ist doch eigentlich auch völlig wurscht, oder? Man hat früher ja alle möglichen Sachen geglaubt, von denen wir viele heutzutage als Unfug erkennen.
Nehmen wir als Beispiel mal den Aderlass. War früher weit verbreitet und eigentlich Standardmethode in der Medizin für alles. Heute weiß man in fast allen diesen Fällen, es war schädlich. Damals war es halt einfach so, positive Berichte waren der einzige Beleg für sowas. Und genau so hat man es weitererzählt. Und erst später, als man systematisch verglichen hat, da hat man dann gemerkt, dass wesentlich mehr Patienten gestorben sind, die einen Aderlass hinter sich hatten, als die, die keinen hinter sich hatten.
Denn weil man nichts überprüfen konnte oder vielleicht manchmal auch nicht wollte, hat man solche Irrtümer lang nicht gemerkt. Und deswegen gibt es in dem alten Wissen zwar bestimmt viele Schätze, aber halt auch leider viel Falsches. Richtig ist zum Beispiel ganz bestimmt, ist ein Gemüse, das ist gesund. Aber es gibt halt auch viele populäre Irrtümer, wie zum Beispiel Lesen im Halbdunkel ruiniert die Augen oder wenn man sich die Haare öfter schneidet, wachsen sie schneller.
Das Problem ist einfach, was wir von klein auf schon immer gehört haben, erzählt bekommen haben, das hält man viel leichter vorher wahr. Man sieht schon an all diesen Beispielen, die wir jetzt dargestellt haben, vom eigenen Unterbewusstsein sind wir definitiv mehr beeinflusst als vom Mond. Und genau das ist auch der Grund, warum sich Psychologen überhaupt für die Einflüsse des Mondes interessieren. Und der Fachbegriff, den sie da geprägt haben, der heißt kognitive Verzerrungen.
Kognitive Verzerrung? Das klingt jetzt ein bisschen arg wie, ich bin nicht ganz richtig im Kopf. Das kann es ja wohl auch nicht sein, oder?
Das ist mit diesem Fachbegriff überhaupt nicht gemeint. Es geht um Psychologen und die arbeiten mit unbewussten Sachen. Am besten denkt man an der Stelle wieder zurück an die optischen Täuschungen. Das hat was damit zu tun, wie unser Gehirn arbeitet, wie es im Laufe der Evolution gelernt hat zu arbeiten.
Und so oder so ähnlich unterliegt halt jeder von uns ein paar Effekten, die Psychologen halt unter dem Begriff kognitive Verzerrung zusammenfassen. Das sind unbewusste, tief verankerte Mechanismen. Bloß leider beeinflussen die uns halt ständig und bei allen Themen. Und deswegen, wenn wir sie uns nicht aktiv verdeutlichen, dann spielen sie auch bei der Bewertung der Mondmythen eine Rolle.
Im Prinzip sind die meisten davon sogar simple Binsenweisheiten.
Zum Beispiel wird jeder von uns lieber gelobt als getadelt. Klar, oder? Nur ist aber die Bestätigung einer Überzeugung auch so eine Art Lob. Denn man hat ja irgendwo was richtig gemacht. Man hatte die richtige Meinung. Also Ereignisse oder Dinge, die unsere Meinung bestätigen, die dringen überhaupt viel leichter mal ins Bewusstsein vor, als irgendwas, was vielleicht unserer Meinung widerspricht.
Ein anderer Punkt ist, dass wir es überhaupt nicht mögen, wenn wir was nicht verstehen. Besonders dann, wenn was Auffälliges passiert, aber mit schwankender Häufigkeit. Im Lauf der Evolution war es nämlich ein Vorteil, logische Zusammenhänge erkennen zu können. Beispiel aus der Steinzeit, ja? Wenn das Gras geraschelt hat, was hat man gemacht? Man ist weggelaufen. Das war auch höchst sinnvoll, denn manchmal hat man eben beobachtet, nach so einem Rascheln, da ist plötzlich der Löwe aus dem Gras gesprungen.
Kurz danach war Zorg verschwunden.
Ja, Pech für Zorg. Trotzdem, das Rascheln könnte ja auch vom Wind verursacht gewesen sein. Hätte vielleicht dem Löwen beinahe sogar die Tour vermasselt. Aber danach hat man nicht gefragt. Und es war auch, wie gesagt, sinnvoll, das gar nicht zu fragen. Man ist weggelaufen, hat das Überleben gesichert. Trotzdem ist heute die Folge dieser Ereignisse, dass unser Gehirn zwei Sachen gelernt hat. Erstens, nach Erklärungen für schwankende Häufigkeiten suchen wir mal. Und zweitens, Zusammenhänge vermuten wir da, wo Dinge nacheinander passieren. Wir sehen einfach manchmal Zusammenhänge, wo keine sind.
So, und noch ein Effekt. Der Mensch ist nämlich gerne bequem. Und außerdem haben wir deswegen auch gerne einfache Antworten auf schwierige, quälende Fragen. Und deswegen stützen wir irgendwelche Entscheidungen oder Überzeugungen gerne auf die erste Erklärung, die irgendwie daherkommt. Besonders dann, wenn die Erklärung gut zu unseren Erwartungen passt.
Und der Mond bietet eine einfache Erklärung, zum Beispiel für schlechten Schlaf. Es ist unglaublich beruhigend, wenn man weiß, warum man schlecht geschlafen hat. Und besonders praktisch ist es dann auch noch, wenn die Erklärung nichts mit uns selber zu tun hat. Wenn wir also an dem schlechten Schlaf nicht selber schuld sind. Das ist unpersönlicher als Stress, Sorgen, das viele Essen oder der Kaffee, den man abends noch getrunken hat. Und es ist auch noch ein angenehmes Gefühl, wenn man weiß, ich muss überhaupt nichts machen. In ein paar Nächten ist kein Vollmond mehr und dann erledigt sich das Problem von selber. Der Schlafforscher Jürgen Zulay formuliert es so: Mit dem Vollmond als Erklärung kann man beruhigter schlecht schlafen.
Diese Sucherei nach möglichst einfachen Erklärungen, die geht sogar ziemlich weit. Dass der Mond an einem schuld ist, das sagen wir uns auch gerne mal selbst. Eine Bekannte von uns sagt zum Beispiel regelmäßig, ich bin heute so reizbar, heute ist bestimmt Vollmond. Naja, bloß sagt die das halt immer, egal welche Mondphase gerade ist.
Und das sind halt so die Effekte, die Psychologen unter dem Begriff der selektiven Wahrnehmung zusammenfassen. Ein Beispiel wäre der Amoklauf an der Columbine High School in Colorado am 20. April 1999. Sie erinnern sich wahrscheinlich dran, zwei Jugendliche erschießen 12 Mitschüler, einen Lehrer und begehen anschließend Selbstmord.
Wahnsinn.
Ja, nicht so schön. Wäre jetzt an dem Tag Vollmond gewesen, dann würde dieses Ereignis mit Sicherheit immer wieder als Beleg dafür hergenommen werden, dass die Gewaltbereitschaft bei Vollmond höher ist. Tatsächlich war der Mond aber damals im ersten Viertel. Und deshalb taucht dieser Amoklauf in diesen Geschichten einfach nicht auf. Er wird einfach total vergessen, wenn es um die Frage Gewalttaten und Vollmond geht.
Man kann Horrorlisten mit Gewaltverbrechen zusammenstellen für jede Mondphase. Natürlich gibt es auch bei Vollmond Amokläufe oder ähnliches. In Winnenden, in Deutschland zum Beispiel. Aber zur Mythenbildung um den Vollmond führt dann halt, dass man sich immer nur die Vollmondliste anschaut, sozusagen. Und wenn man sich dann immer nur die Vollmondliste anschaut, dann hat man natürlich zwangsläufig den Eindruck, dass gerade beim Vollmond unheimlich viele Gewalttaten passieren. Also gut, dann haben wir jetzt ein bisschen erklärt, warum die Mondmythen so weit verbreitet sind, auch wenn eigentlich nichts dahinter ist. Aber ist das wirklich so schlimm? Warum sollen wir denn nicht so ein paar Mythen um den Vollmond mit sich rumtragen? Ist doch irgendwie auch romantisch.
Solange man das Ganze halt ein bisschen realistisch sieht und mehr zum Spaß macht. So ein Mondkalender kann ja auch helfen, wie soll ich sagen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und dann macht man das wenigstens, was an dem Tag vorgeschlagen ist.
Da brauche ich mehr als einen Mondkalender dazu.
Ja, aber so bleibt halt nichts liegen allein. Das kann ja schon positive Effekte haben, klar. Oder beim Mondholz. Das ehrt ja in gewisser Weise auch die Tradition, diese Verarbeitungsweise, das Handwerk, den Werkstoff Holz an sich. Schade finde ich an der Stelle halt immer, dass man es nicht unter diesen Aspekten verkaufen kann, sondern erst mit einem esoterischen Überbau. Und wirklich schlecht, schädlich wird das Ganze dann, wenn man sich Ängste deswegen einreden lässt. Wenn man Angst hat, man könnte was falsch machen. Operationen zum Beispiel. Wenn man bei der falschen Mondphase eine Operation hat und man dann mehr Angst hat vor der Operation, das kann einem richtig schaden. Oder wenn man meint, überteuerte Produkte kaufen zu müssen, nur weil da irgendwas vom Mond draufsteht. Wir haben halt gesehen, für sowas gibt es aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt keinen Grund. Und warum soll man sich selber dann schaden?
Also bei all dem könnten wir ja schon irgendwie den Eindruck kriegen, die Naturwissenschaftler halten nicht besonders viel vom Mond, wenn sie ihm so gar keinen Einfluss auf uns Menschen zugestehen.
Ja, das stimmt aber auch wieder nicht. Im Gegenteil. Naturwissenschaftler mögen halt nur Sachen, die wirklich gut belegt sind. Zum Beispiel sagt die Astronomie, dass es uns Menschen ohne den Mond überhaupt nicht geben würde.
Ja, erstaunlich. Das mag man gar nicht glauben, aber das kann man tatsächlich nachlesen. Und jetzt wird es leider noch mal ein bisschen technisch. Bei der Entstehung des Mondes, also so vermutet man jedenfalls, hat sich die Neigung der Erdachse gegen die Ekliptik eingestellt, also diese 23 Grad ungefähr. Und der Mond hat durch seine Schwerkraft diese Neigung seitdem stabilisiert. Und das wiederum, das hat für ein ausgewogenes, oder jedenfalls so halbwegs ausgewogenes Klima gesorgt. Andernfalls hätten wir vielleicht Stürme auf der Erde, wo der Wind mit Überschallgeschwindigkeit bläst. Also, die Naturwissenschaft sagt, dass der Mond die Entstehung höheren Lebens erst ermöglicht hat. Naja, und das ist ja nun weiß Gott der wichtigste Einfluss, den der Mond für uns Menschen überhaupt haben kann.
Und dass er schön ist, das wissen Astronomen auch. Ja sogar, dass er ein besonders prächtiges Exemplar von Mond ist.
Der englische Astronom Sir Arthur Eddington hat nämlich einmal gesagt, wenn ich jemals auf einem anderen Planeten zu Gast sein sollte, so könnte ich mit der Größe meines Heimatplaneten nicht allzu viel Staat machen. Mit unserem Mond allerdings würde ich vermutlich etwas prahlen.
Wir halten es halt einfach für besser, den Mond für das zu bewundern, was er ist, und nicht für das, was wir in ihm sehen wollen. Und das ist auch schon das Fazit unserer Sendung. Wir sind wieder mal am Ende. Wir hoffen, dass der eine oder andere Punkt für Sie neu war, interessant war. Und vielleicht möchten Sie auch was dazu sagen. Auf der Seite der Skeptiker können Sie einen Kommentar hinterlassen. Und ich schaue mir das dann auch an. In 2 Monaten, Anfang Oktober, können Sie wieder bei uns zuhören. Und weil da schon langsam die Erkältungszeit losgeht, würdigen wir das mit dem Thema Homöopathie. Bis dahin sagen wir erstmal
Servus.